Herzlich willkommen alle. Das ist die 8. Folge von Power to the People. Und heute machen wir was, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Es ist ein öffentliches Webinar mit über 1100 Teilnehmenden aus 48 Ländern, übersetzt in 10 Sprachen. Und das machen wir, um die große Frage mal zu erforschen, wie die Bürgerversammlungen unsere Demokratie in Europa und darüber hinaus umgestalten können. Aber erst nochmal einige wichtige Punkte. Wer sind wir eigentlich? Power to the People ist eine Kooperation zwischen European Alternatives, European University Institute, Europe Calling, Mehr Demokratie, Another Europe is Possible, Citizens Take Over Europe, die ECI-Kampagne, ECI-Campaign und Democratic Odyssey. Wir tun uns zusammen und organisieren diese transnationalen Webinars. Ich bin Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Sehen Sie unsere Gäste. Fangen wir an mit Sarah Händel von Mehr Demokratie und Theona Birkner vom Europäischen Hochschulinstitut, European University Institute, die die Veranstaltung heute Abend moderieren wird. Auf dem Podium werden wir heute Abend Englisch sprechen. Das wird simultan in 9 weitere Sprachen gedolmetscht und Sie können die Sprachen in der Kontrollleiste unter der kleinen Weltkugel auswählen. Ich habe es vorhin schon gesagt, aus irgendwelchen komischen technischen Gründen ist Litauisch als Koreanisch gekennzeichnet. Auf Koreanisch klickt, hört Litauisch. Ich werde aber auch noch weitere Anweisungen in den Chat stellen. Vielen Dank voraus an die Dolmetscher, Dolmetscherinnen. Sehr gerne. Und Sie werden nicht nur die Dolmetscherinnen erfreuen, wenn Sie oder wenn ihr ein bisschen langsamer sprechen. Das hier auf der Slide, da sieht man, was heute Abend ansteht. Also erstmal die Einführung, Sarah Händel und Arthur Leary, Yves de Jager, Stephanie Hartung. Und basierend dann auf diesen einführenden Bemerkungen wird es dann ein Gespräch geben zwischen Professorin Calypso Nikolaidis und Nicolo Milanese, European Alternative. Dann der dritte Teil. Da kommt ihr, da kommen Sie hinzu, Critical Friends nennen wir das und Bürgerinnen und Bürger. Menschen also aus verschiedenen Organisationen in der Zivilgesellschaft, auch Politikerinnen und Politiker. Wir hören natürlich die Stimmen der Bürgerinnen, der Bürger, eure, ihre Stimmen und was sind die Erwartungen, was sind die Wünsche. Und wie immer bei Power to the People könnt ihr, können Sie Fragen stellen. Den QR-Code hier rechts scannen oder auch später auf den Link im Chat gehen. Da kann man Fragen stellen und ja, die Fragen, die nach oben gewählt werden sozusagen, die bearbeiten wir dann. Wir haben praktisch eine Prioritätenliste. Alles, was euch gut interessiert. Wir haben eine Aufnahme organisiert, das findet sich nachher auf YouTube, auch als Podcast kann man sich nachher anhören. Und daran sollte man einfach auch denken, wenn man eine Frage stellt, also da nicht zögern, den Namen zu nennen. Ich glaube, das war es auch schon zu den organisatorischen Angaben. Und damit gebe ich meiner Kollegin Theona das Wort. Bitte schön, ganz besondere Begrüßung. Danke, Max. Vielen Dank. Ich bin Theona, arbeite im Democratic Odyssey Project im Europäischen Universitätshochschulinstitut. Begrüße alle. Wunderbar, dass so viele hinzugekommen sind. Max sagt das ja, das war noch nie auf die Beine gestellt. Das ist eine ganz besondere Sitzung. Und das Projekt Democratic Odyssey wollen wir auch besprechen. Denn es ist praktisch eine erste Pilotphase in Athen, 27. bis 30. September. Also in wenigen Wochen findet dieses Pilotprojekt statt. Und hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sind auch Teilnehmende für diese erste Versammlung, wie sie geplant ist. Das heißt, da sind wirklich viele verschiedene Bürgerinnen und Bürger dabei, zufällig ausgewählt von der Wise Foundation. Und wir haben da wirklich uns große Mühe gegeben, Menschen auszuwählen. Und das ist natürlich sehr schön, dass wir jetzt hier uns vielleicht schon mal persönlich sehen. Wir haben uns ja per E-Mail ausgetauscht und ihr habt sehr viele Informationen bekommen von uns, aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass wir dann echt alle zusammenkommen und man sich kennenlernt und sieht als Teilnehmende. Begrüße alle und ich freue mich sehr, dass ihr Teil des dieses Projekts seid. Wir haben eine ganze Reihe an hochspannenden Rednerinnen und Rednern. Da können diese natürlich noch mehr Informationen geben über solche Bürgerinnenversammlungen, über die Beratende, also die deliberative Demokratie. Und man kann so natürlich noch mehr über dieses Demokratiemodell erfahren. Und man sieht auch, wie die vorherigen Teilnehmenden in diesem Prozess die Dinge sehen. Also was sind Ihre Erfahrungen mit solchen Modellen an Partizipation der Bürgerinnen und Bürger? Und da denke ich, freuen Sie sich hinterher noch mehr, nach Athen zu kommen und hinzuzustoßen. Und so kann man da auch ein bisschen besser verstehen, was für ein riesiges praktisches Experiment das ist. Und Ihr seid Teil davon. Sie sind Teil davon. Sarah Händel, mehr Demokratie, wird jetzt eine kurze Präsentation geben. Ja, vielen Dank, Tiona. Vielen, vielen Dank. Schön, dass so viele hier sind. Ich freue mich so. Es ist wirklich was ganz Ungewöhnliches, was Außergewöhnliches, dass wir das zusammen auf die Beine gestellt haben, dass ein solches Event stattfinden kann. Ich bin Sarah. Mehr Demokratie, more democracy. Eine kurze Präsentation vielleicht zur Einführung. Denn bevor es über die Odyssee geht und das Projekt an sich, möchte ich vielleicht doch nur so ein bisschen Hintergrund liefern. Denn Herzstück dieser Odyssee, das sind die Demokratien und auch der Gesundheitszustand unserer Demokratien. Und die große Frage ist ja, was braucht denn unsere Demokratie, damit sie für alle Bürgerinnen und Bürger funktioniert? Und da ist also eine kurze Präsentation. Da sieht man so ein bisschen, was Sache ist und wo die Odyssee herkommt. Los geht's. Zunächst mal zum Thema Wandel der Demokratie oder der langsame Wandel. Slow habe ich davor geschrieben. Es geht da nur wirklich langsam, aber trotzdem ist es wichtig. Und hier sehen wir auch, warum. Ich werde jetzt hier keine Unterrichtsstunde geben in Sachen Demokratie. Einfach nochmal die Grundelemente unserer demokratischen Systeme. Wir wählen ja die Parlamente, sprich die Regierungen, die sind zuständig für den Vollzug der Gesetze. Die Parteien repräsentieren uns, Parlamente werden entsprechend zusammengestellt, erstellen Gesetze. Schaut man sich diese Elemente an, da stellt man fest, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind, steigende Unzufriedenheit, weil das Vertrauen so gering ist. Schaut man sich die OECD-Staaten an, da stellt man fest, dass man gerade noch bei 39% ist bei den OECD-Ländern. 36% Vertrauen in die Parlamente oder in die Parteien, da sind es nur 24%. Das sind ja die Menschen, die uns vertreten, unsere Interessen vertreten. Also 24% nur. Und schaut man jetzt da unten, da sieht man, dass es um die Menschen im System geht. Menschen, die haben den Eindruck, wir haben überhaupt nichts zu sagen im System. Und die Menschen, die den Eindruck haben, die vertrauen zu 47% weniger diesem System. Wir stellen also fest, dass die Menschen misstrauisch werden. Und das ist der Grund dafür. Wie ist die Entwicklung? Was ist der Trend? Demokratien sterben. Sie liegen im Sterben weltweit. Es gab eine sehr gute Entwicklung zwischen 1976 und 2016. Da lebten immer mehr Menschen in einer Demokratie. Der Höhepunkt lag bei 52% aller Menschen der Erde, die in einer Demokratie lebten. Seither verzeichnen wir aber einen Rückgang. 2022, dann sind es nur noch 29% der Menschen weltweit, die in einer Demokratie leben, und nur 13% der Menschen leben in einer wirklich liberalen Demokratie mit dem Schutz der Menschenrechte. Tja, das ist jetzt der Zustand unserer Demokratien. Und wir müssen uns einfach fragen, warum sind unsere Demokratien so unter Druck? Es gibt natürlich viele Gründe, vier davon. Zunächst mal zunehmende Ungleichheit. Denn damit ist das Grundversprechen der Demokratie widerlegt. Wenn jeder was zu sagen hat, warum ist es so, dass nur diese kleinen Gruppen so übermäßig profitieren? Und die Menschen fragen sich, was brauchen wir denn eine Demokratie für, wenn es doch keine Gerechtigkeit gibt? Dann immer mehr Diversität. Das ist für die meisten auch etwas ganz Fantastisches, denn die Menschen können entscheiden, wie sie ihr Leben leben wollen. Ist also sehr begrüßenswert, mehr Diversität, aber auch intern die Werte, die Erwartungen und die Träume, die wir haben, und die Lebensentscheidungen, das führt auch zu Polarisierung in Sachen Ideologie und Kultur, selbst zu Konflikten. Dann, dritter Grund, es steht immer mehr auf dem Spiel. Es gibt eine ganze Reihe Menschen, die sich Sorgen machen, dass wir gleich den dritten Weltkrieg erleben werden. Und der Klimawandel, die Biodiversitätskrise, das ist natürlich eine Herausforderung für unsere Lebensart. Daher muss sich sehr viel ändern. Und wir müssen einfach auch einräumen und anerkennen, dass wir hier anders herangehen müssen und gegen diese Ängste arbeiten. Denn die Menschen sagen, es gibt so viel zu kämpfen, es gibt so viel Gefahr, aber werden wir überleben, werden wir gewinnen, werden wir verlieren? Und diese zunehmenden Ängste, das sorgt natürlich für Druck auf die Demokratie. Und es ist also schon lange dringend nötig, dass wir uns überlegen sollten, wie können wir es anders anpacken in Sachen Demokratie, denn wenn die Vertretung durch Parteien keine Legitimität mehr hat, das erleben wir immer stärker, dann kann man natürlich die Menschen direkter einbinden. Das wäre eine Lösung und genau das tun die Bürgerversammlungen. Das hat sehr viele Vorteile. Drei davon, damit will ich anfangen. Das ist wirklich eine Gleichbehandlung, denn jeder hat die gleichen Chancen, mit dort hineinzukommen, denn das wird ja durchs Los entschieden. Das ist so im demokratischen System. Diese Versammlungen sind sehr vielfältig, denn wir schaffen sie ja so divers, so verschiedenartig, wie unsere Gesellschaft sind, sprich junge Menschen, Frauen, Minderheiten. All diese Gruppen können ihre Perspektiven einbringen. Sie werden angehört. Gleichzeitig hat man mehr Raum für eine neue Dynamik. Denn Zusammenarbeit ist möglich, statt aufeinander herumzuhacken. Profilierungsdruck für die nächste Wahl. Grundsätzlich sei also gesagt, dass die Bürgerversammlungen einen Impuls geben zur Schaffung des Vertrauens, das ja in unserer Demokratie verloren geht. Und das geht auf so verschiedenartige Weise. Da will ich jetzt erst einmal vier anführen. Die Bürgerversammlungen helfen uns, Vertrauen in uns als Gruppe zu bauen. Denn das zeigt, ja, wir sind unterschiedlich, aber das heißt ja nicht, dass es keinen gemeinsamen Raum gibt, keinen gemeinsamen Nenner, um voranzukommen, auch bei den schwierigen Themen. Gleichzeitig ist es so, dass man dadurch mehr Vertrauen in sich selbst gewinnt, als Bürgerin, als Bürger. Denn Menschen gehören dazu, ihre Stimme zählt und ihre Perspektive ist völlig in Ordnung, ihre Sichtweise. Und sie können eine Rolle in dieser Demokratie spielen, sie können was machen. Und damit hat man praktisch das Gefühl, ich habe auch Rechte als Bürgerin oder als Bürger. Gleichzeitig kann man wieder Vertrauen in die Demokratie als Prozess gewinnen, denn mit den richtigen Bedingungen sind gegenseitiger Respekt und Empathie doch möglich. Das heißt, die Zusammenarbeit kann gewinnen, sie kann die Oberhand gewinnen, es braucht einfach nur die richtigen Voraussetzungen. Letzte Erwähnung, vielleicht noch letzter Punkt. Das, was die Versammlungen schaffen, das ist Respekt vor der Komplexität der Herausforderungen zu erzeugen und vor der Vielfältigkeit der Bedürfnisse. Die müssen wir einbinden, wenn wir gute, tragbare Lösungen finden wollen. Daher mag es gar nicht überraschen, dass diese Instrumente, die Bürgerversammlungen, immer mehr an Dynamik gewinnen. Es gibt sie schon lange, seit den 1980er Jahren, aber es ist seit 2010 etwas so, dass sie wirklich Dynamik gewinnen und man sieht solche Bürgerversammlungen nahezu überall auf der Welt zu verschiedenen Themen. Ein Beispiel hierfür, seit 2019 gab es bereits zwei weltweite Versammlungen, 7 EU-weite Versammlungen, 60 etwa auf nationaler Ebene in verschiedenen Ländern und über 660 solche Versammlungen auf subnationaler oder eben lokaler Ebene weltweit. Und wie hat sich das ausgewirkt? Da werden wir uns jetzt drei Beispiele ansehen. Nach meiner Präsentation betrachten wir jetzt drei Versammlungen oder drei Bewegungen, die hinwirken oder hingewirkt haben auf solche Versammlungen. Wir schauen uns das näher an und dann können wir auch schauen, was wurde damit bewirkt. Und ich freue mich natürlich, was über die irische Bürgerversammlung zu hören, die belgische und die EU-Konferenz über die Zukunft Europas. Aber an dieser Stelle möchte ich zunächst einmal ganz klar sagen, wir sind hier wirklich Teil einer größeren Bewegung. Wir wollen die Demokratie von Grund auf ändern, umkrempeln. Und daher haben wir auch die demokratische Odyssee geschaffen, denn damit soll auf diesen Erfahrungsschätzen aufgebaut werden. Also die bisher gewonnenen Erfahrungen sollen genutzt werden und die direkte Bürgerbeteiligung auf der EU-Ebene soll dauerhaft gemacht werden. Einfach auch, um zu zeigen, dass die ferne EU-Demokratie auch sie sieht, die Bürgerinnen und Bürger. Und den Bürgern und der Zivilgesellschaft eine wirkliche Rolle bei der Umgestaltung der Demokratie und der Suche nach neuen Lösungen zu geben. Ja, da kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Schön, dass alle da sind. Fangen wir doch zusammen an. Also, seien wir mutig. Stürzen wir uns ins Abenteuer. Es gibt sehr viele Herausforderungen. Aber ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Und so können wir gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und das Unmögliche versuchen. Vielen Dank. Zurück zu Tiona.
Vielen Dank für die wunderbare Präsentation, Sarah. Und danke, dass du uns daran erinnert hast, wie wichtig es ist, die Demokratie weiterzuentwickeln und vor allem sich nach Kräften dafür einzusetzen. Und wir werden jetzt, wie schon angekündigt worden ist, drei kurze Vorträge hören über die Bürgerversammlungen. Und sie werden hoffentlich dann auch ausreichend zeigen, wie diese Bürgerversammlungen sich ausgewirkt haben auf die Gesellschaften, in denen sie stattgefunden haben und wie sie überhaupt angekommen sind. Zunächst einmal möchte ich Altoveri vorstellen, der uns etwas sagen wird über die irische Versammlung, über die Abtreibungsrechte. Viele haben wahrscheinlich davon auch etwas gehört. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel gewesen. Alt hat das Wort. Ja, danke schön, Fiona. Es ist wirklich eine große Freude, hier zu sein. Ich grüße aus dem ganz sonnigen Dublin. Das ist etwas, was ich nur ganz selten sagen kann. Und ich freue mich wirklich, dass diese große Veranstaltung stattfindet. Das ist wirklich spektakulär, wie viele hier heute versammelt sind. Und ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Sarah schon gesagt hat. Wie wichtig das doch eigentlich ist. Wir haben die 100 Bürgerinnen und Bürger auch an unserem ersten Tag der Versammlung seinerzeit gefragt, warum sie sich eigentlich engagieren wollten. Denn das sind ja 6 oder 7 Wochenenden gewesen, die sie dann tatsächlich mit anderen dann auch. Es tut mir leid, dass ich aus technischen Gründen das unterbrechen muss. In einem der Kanäle, im englischen Kanal hören wir jetzt Griechisch, wenn die Dolmetscher bitte überprüfen würden, dass sie im richtigen Kanal rausgehen. Art, bitte sprich jetzt weiter. Okay, ist es dann jetzt in Ordnung? Ja, jetzt ist es in Ordnung. Am ersten Tag haben wir die Bürgerinnen und Bürger also gefragt, warum sie sich engagieren wollten. Und fast die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger, die da ausgewählt worden waren, haben dann gesagt, Bürgerversammlungen sind eigentlich der richtige Weg, um die Arbeit in Irland überhaupt zu leisten. Und darüber muss man mal einen Moment lang nachdenken. Solche Bürgerversammlungen hat es vor 10 Jahren überhaupt nicht gegeben. Und weniger als 10 Jahre, also das ist ja überhaupt gar keine Zeit in politischen Dimensionen, ist es einfach so, dass alle davon überzeugt sind, dass das der Weg ist, um kritische Probleme zu lösen und tatsächlich politisch etwas voranzubringen. Und sie sind ein ganz entscheidender Teil der politischen Entscheidungsstruktur geworden. Das ist natürlich wirklich schon etwas Großes, denn die Bürgerversammlungen haben quasi die Art und Weise der Verfahrensweise des Lebens der Gesellschaft in Irland verändert. Und das Thema Abtreibung war ein ganz entscheidendes. Man konnte überhaupt gar keine vernünftige Diskussion darüber führen in den vergangenen 60 Jahren. So wie dieses Thema angeschnitten wurde in den Medien oder im Fernsehen, sind die Leute sofort explodiert und aufeinander losgegangen. Und in der Bürgerversammlung ist dann eine repräsentative Gruppe zusammengekommen in einem Raum, und wir haben ihnen einfach die Chance geboten, in einem sicheren Raum diese Diskussion zu führen. Und das war so diese eine unverletzliche Regel in dieser Versammlung, dass jeder seine Meinung kundtun konnte, dass jeder sprechen durfte in diesem sicheren Umfeld. Ich möchte das gerne abkürzen, denn wir haben ja nicht so wahnsinnig viel Zeit hier zusammen, aber unsere Bürgerinnen und Bürger haben dann etliche Empfehlungen abgegeben über die Fortpflanzungsrechte von Frauen und die gingen weit über die Erwartungen der Medien und der Regierung hinaus, diese Empfehlungen. Wahrscheinlich haben die erwartet, dass so eine kleine Sammlung von schwachen Empfehlungen zustande kommen würden, dass also, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, eine Abtreibung genehmigt werden sollte und so weiter. Aber die Bürgerinnen und Bürger gingen viel weiter und das System stand dann in einer Art Schockstarre und hat dann gesagt, das werden die Irinnen und die Iren niemals nachvollziehen können, so wird das auf keinen Fall funktionieren. Aber sie haben sich mit 67 gegen 33 für ein liberales Abtreibungsgesetz entschieden. Und als das dann zur Abstimmung gestellt wurde, haben die Irinnen und Iren 66 zu 44% abgestimmt. Und das zeigt letztlich zwei Dinge. Dieser Raum, diese Bürgerversammlung war perfekt repräsentativ für die Bevölkerung unseres Landes. Und was vielleicht noch wichtiger war, für diejenigen, die tatsächlich sich auf diese Reise begeben hatten, war, dass die Bürgerinnen und Bürger doch sehr viel nuancierter und sehr viel vielfältiger über dieses Thema nachgedacht hatten, als die politische Klasse so allgemein angenommen hatte. Und insofern wurde dann Abtreibung eben auch zugelassen, weil im Grunde genommen 100 Menschen stellvertretend für die gesamte Bevölkerung so etwas entwickelt hatten. Und das war dann ja auch noch angenommen worden in der Volksabstimmung. Wir haben 6 solche nationalen Versammlungen gehabt. Wir haben unsere Verfassung schon mehrfach geändert. Wir haben die Gesetze mehrfach durch diese Versammlungen verändert. Wir haben die Funktionsweise der Regierung dadurch verändert. Wir haben lauter verschiedene Steuerungs- und Lenkungsaufgaben eingeführt, wie zum Beispiel Umgang mit den Geschlechterfragen, Umweltpolitik. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass die Regierung von sich aus gesagt hat, lasst uns doch mal testen, ob die Bevölkerung uns nicht noch bessere Gesetze bescheren kann und einen Teil der Arbeit eigenständig erledigen kann. Und ich habe also in den letzten Jahren immer wieder auch über diese Bürgerversammlungen gesprochen. Es spricht die Menschen an. Sie sind hungrig. Sie möchten sich einbringen. Sie möchten Politik mitentwickeln. Und kritisiert wird das lediglich eigentlich von Politikerinnen und Politikern, die diese Innovation fürchten. Aber diese Bürgerversammlungen sind ja gar kein Ersatz für das politische System. Sie sind unterstützend tätig. Sie helfen Politikerinnen und Politikern, bessere Entscheidungen zu fällen, in denen sie ihnen einfach die Perspektive erweitern. Es ist gar nichts anderes. Und das hat sich eben gezeigt, dass die Abtreibungsfrage in dem sehr katholischen Irland eben doch ganz diversifiziert betrachtet werden konnte, behandelt werden konnte. Dankeschön, Art. Dann haben wir die nächste Präsentation jetzt von Yves de Jagere, dem Exekutivdirektor von G1000. Der wird uns berichten, wie diese Bewegung überhaupt zustande gekommen ist, beziehungsweise welche welche Bewandtnis es mit ihr hatte. Ja, danke schön. Art hat schon gesagt, dass es wirklich bewundernswert ist, wie viele Menschen jetzt hier in diesem Webinar ein so starkes Interesse an dem Thema gezeigt haben. Ich bin da auch ganz überwältigt. Belgien ist ein Land, wo es Pralinen gibt und Bier und politische Krisen. Und manche anderen würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie das auch ganz gut können mit den politischen Krisen. Aber bei uns ist das strukturimmanent. Und insofern müssen wir auch tatsächlich immer wieder damit zurechtkommen. Und das ist in der Vergangenheit entstanden oder gelungen, sich da rauszuwinden, indem die Eliten ihre Köpfe zusammengesteckt haben und dann dieses doch sehr diverse und vielfältige Land dann eine Lösung zu finden. Und da gibt es ganz einfach Gruppen, die sozusagen auch verfassungsmäßig immer wieder das politische System fein abstimmen. 2010 kam das dann aber völlig zum Erliegen. Wir haben eine schwere politische Krise erlebt. Die politische Elite hat es ganz einfach nicht mehr geschafft, nach den Wahlen so einen Deal zustande zu bekommen. Und wir haben dann über 500 Tage lang gar keine Regierung gehabt. Das ist immer noch weltrekordverdächtig. Ein Land, das so lange Zeit ohne Regierung funktioniert hat. Und während dieser Zeit haben eine ganze Reihe von Intellektuellen und Wissenschaftlern auch dann darüber nachgedacht, ob man nicht irgendwie anders daran gehen kann. Es war ja offensichtlich, dass die Politikerinnen und Politiker da keine Lösung anzubieten hatten. Vielleicht können andere das ja schaffen. Und so kam G1000 zustande. War so ein bisschen eine andere Geschichte als in Irland, wobei das auch wirklich von der Graswurzel her gekommen war. G1000 war aber auch eine Graswurzelbewegung. Da waren die politischen Parteien überhaupt nicht involviert. Also alles kam wirklich aus dieser Initiative heraus in Gang. Es war eine Bürgerinitiative, die dann sehr sichtbar wurde. Sehr viele namhafte Autoren und Intellektuelle haben sich daran beteiligt und so wurde man darauf aufmerksam. Und diese Menschen kamen dann in Brüssel zusammen und haben so ein paar Teams auch gebildet, haben sich Themen vorgenommen, soziale Sicherheit, Immigration, relativ große, breite Themen, die ja in vielen Ländern heute noch sehr intensiv diskutiert werden. 704 Bürgerinnen und Bürger haben sich da 2011 einen Tag lang zusammengesetzt. Man kann eigentlich nicht behaupten, dass das eine Bürgerversammlung gewesen wäre. Es war ein Tag, an dem sie zusammengekommen sind. Aber an diesem einen Tag, da gab es dann auch bilinguale Tische, da haben die Bürgerinnen und Bürger so ein paar Wertentscheidungen gefällt oder Vorschläge erarbeitet und Menschen bei sich zu Hause haben auch sowas organisiert. Die haben so ein kleines Paket quasi in die Hand bekommen, um dann auch diese Aktivitäten bei sich zu Hause im Freundeskreis, Bekanntenkreis fortzusetzen. Und mich wurde ja auch gefragt, was denn dann nun das Erbe von G1000 ist. Da gab es ja diese 704 Bürgerinnen und Bürger. Da gab es dann noch ein weiteres Event etliche Jahre später, aber es war wirklich eine Graswurzelentwicklung und die hat eine Veränderung herbeigeführt, weil jetzt mehr darüber nachgedacht wird, wie die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden können. Keine nationale Partei hatte das bisher berücksichtigt. Und die Wissenschaft kam dann eben auf die Idee, dass man doch im Vorwege und im Umfeld der nächsten Wahlen durchaus die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen sollte. Auch die Medien haben das sehr ausführlich alles kommentiert, dargestellt und das ist also etwas gewesen, was durchaus sehr kritisch betrachtet worden ist. Manche Medien haben sich auch zynisch und negativ dazu geäußert, aber es war in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Auch international hat das Kreise gezogen. In den Niederlanden und in Spanien wurden auch solche Veranstaltungen durchgeführt. Und es hat einfach etwas verändert, weil man sich die Frage gestellt hat, wie können wir mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam etwas unternehmen? Es ist eine andere Wahrnehmung quasi eingetreten. 14 Jahre später hat Belgien nun das erste regionale Parlament gehabt, das eine permanente Bürgerversammlung eingeführt hat. In Brüssel gibt es auch so eine ständige Versammlung, und zwar zum Klima. Und wir haben generell eine politische Bewegung feststellen können, in der die Bürgerbeteiligung sehr stark mitgedacht wird und gewünscht wird. Bürgerinnen und Bürger haben mehr Platz eingenommen mittlerweile im politischen Konzert. Dankeschön. Dankeschön, Yves. Und dann möchte ich jetzt Stephanie Hartung begrüßen. Sie ist eine Botschafterin in der Konferenz zur Zukunft Europas. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend hier berichten will. Ja, danke für die Einladung zunächst einmal. Die Konferenz ist ja tatsächlich vor 3 Jahren schon abgeschlossen worden. Ich finde das auch immer noch, dass es eine sehr gute Konferenz war. Ich war nicht eine der Botschafterinnen, ich war eine nationale deutsche Vertreterin für Deutschland, wie gesagt. Und ich war auch sehr stolz darauf, diese Funktion zu übernehmen. Und ich bin tatsächlich ja auch eine Vertreterin einer NGO, in der ich auch immer noch sehr aktiv mich für die Demokratisierung einsetze. Das war wahrscheinlich das Projekt, das am ehrgeizigsten die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger im politischen Diskurs fördern wollte. Die drei EU-Institutionen hatten sich das auf die Fahnen geschrieben, und ich kann nur sagen, dass wir mit 800 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus der EU in Bürgerpanels zusammengekommen sind über mehrere Monate hinweg, und eine breite Palette von Themen sind diskutiert worden. Über 700 Empfehlungen sind zur Zukunft Europas erarbeitet worden, und anschließend sind sie in einem großen Plenum zur Diskussion gestellt worden, auch in kleineren Arbeitsgruppen in all den drei EU-Institutionen. Und daraus sind dann die 49 Vorschläge abgeleitet worden, die das Ergebnis dieser Konferenz gebildet haben. Die drei Institutionen wollten zusammenarbeiten in einer Art und Weise, wie sie das niemals gemacht haben. Sie haben zum Beispiel ein gemeinsames Sekretariat gebildet. Da sind viele Probleme dann auch im Hintergrund gelöst worden. Auf der politischen Ebene sind dadurch dann auch ein paar geradezu verwunderliche Kompromisse zustande gekommen. Wir als Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Politikerinnen und Politiker haben da an einem riesigen Versuch teilgenommen während dieser Konferenz. Es war ja völlig ungesichert, welches Ergebnis diese Konferenz zeitigen würde. Diese über 800 Menschen waren überwiegend ziemlich enthusiastisch an diese Aufgabe herangegangen und hatten einfach festgestellt, dass Brüssel und Straßburg nun tatsächlich die Türen und Tore geöffnet hatten für die Bürgerinnen und Bürger. Und sie wollten dafür sorgen, dass diese Türen auch bitteschön offen bleiben. Natürlich hatten wir auch jede Menge von Mängeln in der Organisation zu beklagen. Auch bei der Kommunikation war es so, dass es nie ausgereicht hat und immer zu spät kam. Aber letztlich hat es doch funktioniert. Wir hatten auch so ein bisschen Probleme mit der Arbeitsweise. Manche hatten dann auch das Problem mit dem Marketing in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Aber letztlich war die zentrale Frage natürlich auch, in welchem Maße wird letztlich die Arbeit der Bürgerinnen und Bürger, nämlich diese 49 gemeinsamen Vorschläge, tatsächlich respektvoll angenommen und zumindest teilweise umgesetzt? Kurz zusammengefasst würde ich jetzt sagen, die Konferenz war tatsächlich ein Erfolg. Sie hat eine solide Grundlage geschaffen für eine stärkere Bürgerbeteiligung, für weitere solche Prozesse. Es sind quasi sämtliche Themen auf den Tisch gekommen. Alle denkbaren Themen konnten diskutiert werden. Es gab da keine Beschränkungen. In der Konferenz saßen Bürgerinnen und Bürger und Politikerinnen und Politiker zusammen in größeren und kleineren Panels. Und es hat sehr seltene tatsächliche Austausch, also interaktive Gespräche und Diskussionen sehr intensiver Art auch über Themen gegeben. Das war sicher eine ganz besondere Erfahrung für die Bürgerinnen und Bürger. Viele der 49 Vorschläge sind immer noch in der Diskussion im Europäischen Parlament, was da jetzt so vorgeschlagen wurde, was wichtig war für die Bürgerinnen und Bürger, ist halt weitergegeben worden. Und Sarah hat ja eingangs schon gesagt, die Bürgerinnen und Bürger, die teilgenommen haben an der Konferenz oder zumindest darauf aufmerksam geworden sind, hatten den Eindruck, dass ihre Stimme gehört wurde. Und gewisse Initiativen wie Bürgerbeteiligungsprojekte, die dann auch seit 2021 und 2022 von der Kommission organisiert worden sind, die zeigen, dass tatsächlich neue Projekte möglich sind, wie zum Beispiel auch die Demokratie-Odyssee. Also ich glaube, dass da Grundlagenarbeit geleistet worden ist und jetzt müssen wir schauen, was daraus werden kann. Vielen Dank, Stephanie. Das nächste auf der Tagesordnung ist jetzt die Debatte zwischen zwei Personen, die hier ganz entscheidend sind für diese ganze Idee der Demokratie-Odyssee. Ich möchte an dieser Stelle Frau Professor Kalypso Nikolaidis vorstellen vom Europäischen Universitätsinstitut in Florenz und Niccolò Milanese, den Leiter von europäischen Alternativen. Und ich freue mich sehr auf diese Diskussion zwischen den beiden. Theona, es tut mir leid, wir haben wieder ein Problem mit den Dolmetschkanälen. Ich glaube, jetzt gibt es Bulgarisch im englischen Kanal.
Let's continue and see. And Calypso, I think
wir sehen das dann gleich und Calypso sollte auch die Kamera bitte einschalten.
Okay, thanks. So hope the interpretation will work now. And now so we'll see how Calypso and Niccolò draw out lessons from.
Also jetzt schauen wir mal, wie die Lektionen aussehen beider Professorin Calypso Nikolaidis und Niccolò Milanese. Jetzt wird also mehr noch geben über die demokratische Odyssee und die nationalen Versammlungen.
Well, thanks, Tiona, for this. We can hear you, Calypso.
Ja, Calypso, wir können dich hören, wahrscheinlich in verschiedenen Sprachen und nicht unbedingt die Sprachen, mit denen sie gerechnet haben, wie Max das sagte eben. Ja, wenn man sich diese unglaublichen Beispiele anschaut, die Bildung von Bürgerversammlungen, Menschen unterschiedlichen Ursprungs, unterschiedlicher Herkunft, auch dass sie verschiedene Beweggründe haben. Manche schauen sich diese Versammlung an, die werden von unten nach oben eingerichtet, manche transnational, manche national. Nach diesen wunderbaren Inspirationen, da war es für uns am Anfang so, dass wir wirklich als Democratic Odyssey so ein bisschen ja, bescheiden gezeigt haben. Ne? Also das war ja wirklich erst der Anfang eines Wegs. Wichtig ist aber, möchte ich auch betonen, dass wir da sehr ehrgeizige Ziele haben und Calypso wird mit ihren wunderbaren Folien sicherlich zeigen, wie die verschiedenen Merkmale aussehen, die wir versuchen zusammenzustellen. Vielleicht aber an der Stelle zwei Punkte, die ich betonen möchte. Nämlich, dass dieses Unterfangen gerade rechtzeitig kommt. Democratic Odyssey, da geht es wirklich darum, eine Versammlung der Menschen für Europa zu schaffen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wie Sarah das ja auch sagte, es gab verschiedene Krisenformen, existenzielle Krisen, das sprach sie ja an, dass man sich kaum noch einbringen wollte. Gerade im Jahr der europäischen Wahlen 2024, erst vor wenigen Monaten, waren die Parlamentswahlen. Und da ging es ja auch darum, wie viele Menschen teilnehmen, wie ist denn die Wahlbeteiligung? Und wie vertrauenswürdig sind denn die europäischen Institutionen? Ja, dass man einfach auch zusammenfindet und jetzt sagt, das ist der Moment, der richtige Augenblick. Da soll ein neuer Prozess angestoßen werden, um sicherzustellen, dass die Menschen aller, die Stimmen aller Menschen in Europa auch wirklich erhört werden und dass sie was bewirken können. Also rechtzeitig im politischen Sinne, aber auch genau zum richtigen Zeitpunkt intellektuell betrachtet. Art und andere sagten das ja. Es ist wirklich eine Experimentierphase, die wir jetzt schon seit Jahrzehnten hatten und man hat sehr viel gelernt. Man hat wirklich unheimlich viel Erfahrung gesammelt bei der Durchführung solcher Versammlungen. Und wir bei Democratic Odyssey versuchen wirklich da ganz offen zu sein und auch einfach transparent und ganz klar allen aufzuzeigen, worauf stützt sich unsere Übung und unsere Arbeit, worauf fußt sie? Und wir haben alle etwas davon. Wir haben hier Menschen aus der Praxis, aus den Hochschulen, also Menschen, die schon seit längerem einfach als Bürgerinnen und Bürger mit involviert sind in den Versammlungen. Wir haben wirklich eine gute Mischung und das ist so praktisch die Grundlage. Das ist der Rahmen, mit dem klar wird, dass es gerade der richtige Zeitpunkt ist, mit der Odyssee zu beginnen und Calypso wird vielleicht noch die besonderen Merkmale hier herausgreifen. Ja, in der Tat, Nicolo. Max, auch hier mal die Bitte, dass die Folien aufgeworfen werden. Moment, ich probiere das jetzt nochmal. Vor ein paar Sekunden, Calypso, haben wir es gesehen, aber jetzt irgendwie ist das vom Bildschirm verschwunden. Also weiter geht's. Nochmal noch ein Versuch, ja.
Yeah. Now swap displays. Yeah. Now swap displays. Top left corner, swap displays, and then you're good to go.
Oben links ist das für Calypso. Ja, jetzt, genau.
Yeah.
Not really, yeah. But let's go. Let's start. Not really,
but also, es klappt go. Jetzt nicht let's wirklich. Es steht das Slide 1 von 83. Yeah. Aber yeah, mal schauen. Ja, Nicolo hat das im Grunde schon ganz gut zusammengefasst. Wir hatten hier unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Freundinnen und Freunde, die ihre Erfahrung eingebracht haben und auch die demokratische Krise ansprachen weltweit. Das geht wirklich. Der richtige Zeitpunkt. Es geht auch darum, ganz lange in die Zeit zurückzugehen. Das ist das Schnick. Viele in diesem Call kennen den Begriff Pnika, dieses große Feld, diese Fläche vor Athen. Das war praktisch dort, wo man vor vielen, vielen hunderten Jahren schon Debatten führte. Es gab zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, es gab auch weitere, die dann zusahen und zuhörten. Das war wirklich, das muss einfach ein fantastischer, erstaunlicher Anblick gewesen sein, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und die demokratische Odyssee, Democratic Odyssey, möchte sich auch von dieser weit zurückliegenden Vergangenheit inspirieren lassen. Aber ja, das heißt auch nicht, dass Menschen vor, weiß ich nicht, 1000, 2000 Jahren alles richtig gemacht haben. Ausländerinnen und Ausländer nicht mit eingebunden. Es war nicht immer alles rosig, aber teilweise kann man sich unheimlich viel herausgreifen auf dem Weg zur Demokratie, damit auch Lösungen entwickeln. Das sagt ja Nicolai. Und Sarah hat das ja ganz fantastisch zusammengefasst, was da auf dem Spiel steht. Auch dieses Gespräch sollten wir führen. Was steht auf dem Spiel? Wir müssen die Unzufriedenheit angehen mit der Demokratie. Und Europa ist wirklich im Chaos, völliges Durcheinander. Europa versucht, sich in einer sehr schwierigen Welt, schwierigen Bedingungen zu behaupten. Und wir können Europa unter die Arme greifen, sich in dieser Welt zu behaupten. Das heißt, wir müssen teilnehmen. Und das ist ja auch der Titel des Webinars. Wie packen wir das an und was steht auf dem Spiel? Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Es gibt hier die demokratische Krise, das sprach Sarah ja an, aber gleichzeitig gibt es unglaublich viel Innovation, demokratische Innovation weltweit und auch in Europa. In der Olympiade etwa, in den Olympischen Spielen, da war ja die Frage, wer gewinnt praktisch. Und im Blick auf Europa, da sprachen wir von einer Bürgermacht Europas, können wir das aufbauen, dass Ängste umgewandelt werden in Hoffnung für die Zukunft? Wird uns das gelingen? Wenn wir jetzt Eve, Art und Stephanie lauschen, dann ist ganz klar, auf nationaler Ebene haben wir es geschafft, Irland, Belgien und auch anderen Orten. Und Stephanie sagte ja nochmal, dass sie auch ein Teil dabei war, dass die EU es auf transnationaler Ebene es nun mal zum ersten Mal versucht hat und auch in gewisser Weise geschafft hat, aber es gab Marketingprobleme, die Menschen haben das gar nicht wirklich mitbekommen. Es war auch nicht sehr inklusiv. Und im Grunde war das top-down. Da gibt es noch sehr viel, worauf man bauen kann in diesem Experiment und sehr viel, was man verbessern kann. Was wir jetzt hier festhalten sollten, ich habe es ja schon angedeutet, aber das ist jetzt wirklich auch ein Versprechen für die Zukunft. Vielleicht können wir eine Art Labor werden, nicht ein Modell, nicht irgendwie so ein Modell im Elfenbeinturm. Nein, wir wollen wirklich da, dass alle anpacken, dass junge Menschen auch die Hoffnung haben. Wie können wir das schaffen? Es geht darum, ich habe mir das mitgeschrieben. Wir haben ja gemeinsame Intelligenz. Ne? Wir haben ja wie so in Bienen. Wie bei Bienen etwa. Da gibt es ja auch so eine gemeinsame Intelligenz. Das ist nicht ein Magic Wand. Wir werden nicht wir können natürlich nicht immer alle Probleme lösen mit einer einzigen Versammlung. Wir müssen wirklich überlegen, wie wir das alles zusammenbringen können, die direkte Demokratie. Und das Ganze zu einer besseren Demokratie. Wir schlagen also vor, dass die EU eine ständige Versammlung eine dauerhafte und nicht die mal hier ab und zu mal ein Podium veranstaltet und nur jemand nennt das Ganze dann Versammlung. Nein, wirklich so eine Art Klangbrett, das in der EU läuft und unabhängig ist auch von der Wählerfang, der Wahlpolitik. Darum geht es Democratic Odyssey. Hier geht es wirklich um die Vorstellung, die ihr habt, die sie haben, von der Demokratie und eine Versammlung zu schaffen, that people will connect with Die Menschen sollen sich damit verbunden fühlen, denen soll das was sagen. Und gerade auch ein bisschen sich in Europa bewegen. Jonas sagte ja, es gab schon Bürgerinnen und Bürger, die sich auf den Weg nach Athen machen, aber auch Wien, Florenz und so weiter. Da wird es andere Veranstaltungsorte geben. Insgesamt möchten wir also Inspirationen aus dem gewinnen, was wir gehört haben, gesehen haben. Und wir hoffen einfach auch, dass praktisch eine ganze Flotte an Schiffen in See sticht und dann versucht, über Crowdsourcing die Versammlungen zu entwickeln, Pilotphasen durchlaufen und dann praktisch, dass das Ganze, das Kind heranwächst zu einem Erwachsenen, in einer Erwachsenenversammlung sozusagen. Wir sind auf einer Reise und in jeder Stadt möchten wir solche demokratischen Foren einrichten. Wir werden natürlich noch über Athen berichten und wir möchten zwei Welten zusammenbringen. Das gelingt uns nicht immer. Institutionen einerseits, aber Vertreter aus der Gesellschaft andererseits. Es ist eine Kampagne und daher möchte ich einfach nochmal festhalten, dass es nicht nur um uns geht, um die Bürger und die Versammlung an sich. Es ist wirklich eine Kampagne, damit diese Versammlung dauerhaft wird, ständig. Wir fangen in Griechenland an, denn es geht ja auch um die Vorstellungskraft. Es geht darum, das Saatgut zu pflanzen, die Saat zu sehen. Und daher ist Athen, glaube ich, der richtige Ort. Daher nochmal das Bild, wie wir es von Anfang an hatten. Damit das wirklich auch klappt in Athen. Also ganz kurz, da gab es ja die Frage, Art sagte, die irische Versammlung, das war Irland in einem Saal. Ireland in a room. Und das war wirklich eine ganz tolle Versammlung. Ganz tolle Stichproben. Alle waren vertreten. Und das ist wirklich sehr interessant. Wie würde es aussehen, wenn hier eine repräsentative Vertretung von Europa erfolgen würde? Und bei denjenigen, die die Fragen entwickelt haben, bei der Konferenz der Zukunft Europas, da werden jetzt Menschen dabei sein, die aus verschiedenen Ländern kommen, auch Menschen, die gar keine europäischen Bürgerinnen und Bürger sind. Daher ist es eine Volksversammlung, People's Assembly, nicht Bürgerinnen oder Bürger. Es wird auch Flüchtlinge geben, die teilnehmen, Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Alters, wirklich ganz diverse Gruppen. Und diese Versammlung wird dann praktisch sich fortbewegen, wird reisen. Europa unternimmt eine Reise. Es wird also nicht Europa in einem Saal sein, sondern Europa auf Reisen. Natürlich werden wir da auch ein bisschen Fotos veröffentlichen, zeigen, wie es draußen aussieht, aber auch das darlegen, was im Saal stattfindet. Und damit sind wir wirklich beim Aspekt der Versammlung, die wir hinarbeiten.
In a very fluid way.
Und so kann man ganz flüssig mit der lokalen Umgebung sprechen und in Kontakt treten. Es wird auch Festivals geben, andere Events rund um die Versammlung, die Volksversammlung. Also das sind praktisch die Aspekte einmal von Athen und diese Reise, die wir im Laufe der nächsten Jahre unternehmen werden. Damit haben wir praktisch ein Bild gezeichnet von der europäischen Bewegung. Ganz konkret, wenn wir dann in Athen sind, werden wir natürlich auch das Theater nutzen, andere künstlerische Ausdrucksweisen, ne, dahingehend, wie man in Europa vielleicht mit der demokratischen Krise umgehen kann. Also jeder derjenigen, die in der Versammlung dabei sind, die werden sicherlich im Leben mal eine Krise erlebt haben und das das auf ganz unterschiedliche Weise. Und wir werden dann das nutzen, um uns eine Zukunft wirklich auszumalen und zu entwickeln, aus der hervorgeht, wie die Menschen, die demokratisch leben wollen in Europa, auch vielleicht besser vorbereitet sind auf Krisen, wie man damit umgehen kann. Die wird es immer wieder geben. Das lässt sich aber nicht verhindern. Also es ist wirklich eine Reise, die man zusammen unternimmt. Das ist keine statische Versammlung, eher das Gegenteil. Es ist praktisch wie Nomaden, die weiterziehen. Das ist ja, geöffnet gegenüber der Zukunft. So zeigt man verschiedene Wege auf demokratisch zusammenarbeiten. Ja, Nicolo, vielleicht sollten wir das spezifisch ganz konkret sagen. Was bedeutet denn Krise? Du sagtest ja, das ist ein Augenblick, in dem es eine wahnsinnige Störung gibt im normalen Ablauf der Dinge. Aber es gibt auch eine sogenannte Bully-Crisis in Europa. Wir haben hier Migration, Covid, Corona, also, aber auch Krisen, die sich immer weiter fortsetzen, Energiekrise oder mangelnder Wohnraum. Und die Frage ist auch einfach, das Ganze ist so groß, dieses Thema, was können wir überhaupt sagen? Die Frage ist auch einfach, ob man mit diesen Krisen da nicht auch eine Art Fenster, eine Chance öffnet und schafft, dass Menschen einfach zu sich zusammensetzen und gemeinsam was überlegen, aber gleichzeitig haben sie Fenster geschlossen, weil die politische Führung da einfach zack, selber entschieden hat. Von einem Augenblick auf den anderen. Wie kann man also überlegen, wie wir resilienter werden können in künftigen Krisen, indem wir aus dieser Vergangenheit lernen können? Einfach damit es dann konkreter wird.
Thank you so much. So you too. I'm taking over from Tiona here and moderating.
Vielen Dank. And now I think we all jetzt glaube ich, haben wir alle eine sehr gute Vorstellung, wovon wir eigentlich sprechen. Und jetzt geht es darum, die Critical Friends einzuladen. Fragen, Vorschläge. Ja, auch eine Provokationsecke, da ist wirklich alles möglich.
People said yes.
Ja, vielleicht sagt ihr, möchtet was beitragen. Vielleicht können wir so erstmal Inputs aus der Zivilgesellschaft hören und ein paar Inputs
and civil society and citizens. Before we close.
Und dann machen wir nochmal weiter mit einer Runde. Alexian Terre-Barbançon. Sorry, Alexian, es tut mir wirklich leid, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe.
She's a board member or you're a board member of the Young European Federalists.
Mich sehr, Alexian, dass Sie hier sind. Alexian, bitte.
Alexian.
Dankeschön. Dankeschön, dass mein Name hier nicht falsch ausgesprochen worden ist. Selbst die Französinnen und Franzosen haben damit ein Problem. Ich kann mich erinnern an Jeff und wir sind seit über 50 Jahren eigentlich damit beschäftigt, junge Menschen wirklich dazu zu bewegen, sich in der Politik zu engagieren. Und dann auch konkrete lokale Aktionen zu organisieren, auch auf EU-Ebene. Und ich bin gebeten worden, das zu kommentieren, was Calypso und Nicolo sagen würden. Ich bin aber keine Telepathie-Meisterin und wusste natürlich nicht, was sie nun sagen würden. Und deswegen möchte ich damit beginnen, zu sagen, wir müssen in der Tat die Macht an die Menschen abgeben. Und ich würde sagen, aus unserer Sicht ist der erste Kritikpunkt mal zu sagen, dass Europa auch ein Projekt der jungen Menschen ist und dass sie das mit ausgestalten wollen. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, von wem ist hier überhaupt die Rede? Bei den
letzten Wahlen haben wir doch festgestellt, dass wir als EJF nicht eine einzige homogene Masse Jugendlicher sind. Und das wiederum soll nun heißen, dass wir junge Menschen sind, die sich mit EU-Fragen auseinandersetzen, die zum Teil aber auch überhaupt nicht wissen, wie die EU funktioniert. Und deswegen muss man vielleicht als allererstes mal mit dem Gedanken an eine Bürgerversammlung sich die Frage stellen, wie geht man auf Menschen zu, die in ihrem Alltagsleben mit der EU überhaupt nichts zu tun haben. Und da muss man auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich die EU auch ablehnen und gar nicht zu den Wahlen gehen würden, weil sie auch quasi im ländlichen Raum aufgewachsen sind. Das ist zum Beispiel mein Fall. Ich bin auf einer Insel aufgewachsen, ganz weit vom Zentrum Frankreichs entfernt. Wir haben keine EU-Fahne bei uns wehen. Und warum sollten junge Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich groß mit der EU auseinanderzusetzen? Warum sollte man an die EU glauben? Also vielleicht sollte man ganz einfach mal sich darum bemühen, Menschen zu erreichen, die auch nicht unbedingt persönlich an solchen Bürgerversammlungen teilnehmen können. Und darum haben wir uns bemüht. Wir haben also Konsultationen vor den EU-Wahlen organisiert. Und in diesen Konsultationen haben auf den Plattformen über 1 Million Stimmen gesammelt. Und hier ging es darum, 10 Kernthemen, zum Beispiel Technologie, Investitionen, die Eurozone, Forschung, all solche Themen überhaupt zur Diskussion zu stellen. Und weil wir digital uns getroffen haben, konnten wir Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe zusammenführen. Aber perfekt war das natürlich nicht. Also stellt sich die Frage, wie können wir die Technologie nutzen, um wirklich ganz vielschichtig die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, auch in Bereichen, in denen wir überhaupt gar keine Präsenz haben. Und damit meine ich die unterschiedlichsten Teile der Gesellschaft. Und dann möchte ich auch noch ein Thema ansprechen, das wir bei JEF Europa immer wieder diskutieren. Wie können wir diese jungen Menschen tatsächlich auch interessieren, motivieren? Und hier gibt die Antwort nicht unbedingt das Engagement in den sozialen Medien oder in der neuen Technologie. Das können Sportvereine sein, Hochschulen, Festivals. Nicht alle jungen Menschen besuchen allerdings eine Hochschule. Und insofern würde ich mich freuen, wenn diese Ideen auch tatsächlich stärker diskutiert würden, wie wir die jungen Menschen erreichen können. Wir diskutieren übrigens auch noch eine andere Schlüsselfrage. Wenn solche Bürgerversammlungen funktionieren sollen, wenn tatsächlich demokratisch Macht an die Bürgerinnen und Bürger abgetreten werden sollte, was ist dann der beste Weg, um die Politikerinnen und Politiker, die Verwaltungen, die Europäische Union dazu zu bewegen, deren Institutionen dazu zu bewegen, uns zuzuhören? Und in welchem Maße brauchen wir sie nicht anders? Um auch, damit unsere Arbeit, unsere Ideen tatsächlich Früchte tragen können, umgesetzt werden können. Man muss sich ja irgendwie auch tatsächlich mit ihnen auseinandersetzen. Wir haben ihre Vorschläge auch uns angehört. Wir haben unsere Agenda der Hoffnung ihnen vorgetragen. Aber welche Macht hat tatsächlich eine Bürgerversammlung ohne die EU-Institutionen? Und da müssen wir uns doch auch quasi ganz ehrlich machen, wenn es keine Bürgerinnen und Bürger mehr gibt, die die EU-Institutionen unterstützen, dann muss man doch tatsächlich auch sich die Frage stellen, was ist dann noch der Sinn von den Institutionen? Das war jetzt, Alexian, das war jetzt wirklich sehr, sehr interessant und das ist auch eine ganz tolle Brücke, die da geschlagen worden ist, zu der Frage, wie man die Menschen erreichen kann, die man normalerweise eben nicht erreicht. Und das ist genau das, was Brett sich vorgenommen hat mit seiner Lotteriestiftung. Sozusagen. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sprechen darf. Ich bin in Budapest in Ungarn angesiedelt, in einer Organisation, die sich mit demokratischen Lotterien auseinandersetzt. Wir wählen Menschen über Lotterienverfahren aus. Und wir haben also tatsächlich in Europa weit die Menschen gefragt, ob sie an solchen Veranstaltungen teilnehmen möchten. Und wenn man in die Haushalte hineinkommt, dann ist das eben ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Da kann man darüber diskutieren, wie man diese Menschen stärker mit einbeziehen kann. Und wenn es jetzt darum geht, so ein bisschen provozierend zu sein oder auch freundschaftliche Kritik zu üben, da habe ich mir 6 Punkte notiert. Also zur Bürgerversammlung zunächst einmal. Ist, glaube ich, der allerhärteste Teil für eine Organisation, der Zivilgesellschaft, die sowas organisieren möchte. Und wir sehen ja immer mehr solche Bestrebungen, ist dafür zu sorgen, dass sie unabhängig bleiben. Wie kann man garantieren, dass solche Bürgerversammlungen tatsächlich mit ergebnisoffen auch zusammengeführt werden können? Das ist ganz wichtig, diese Unabhängigkeit, diese Offenheit zu gewährleisten. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie kann man das überhaupt finanzieren, auf die Beine stellen? Wie kann man dafür sorgen, dass genügend Mittel da sind, um das überhaupt organisatorisch hinzubekommen, dass auch die Übersetzung funktioniert? Und insofern kann ich aber nur den Hut ziehen vor dem, was Sie da bisher schon alles geleistet haben. Und ich kann eigentlich auch nur das begrüßen, was auch Alexander gesagt hat, es ist so wichtig, auch dafür zu sorgen, dass man eine Wirkung erzielt auf EU-Ebene. Nicht, dass das etwa abgetan wird als irgend so ein Gremium, in dem sowieso nur geredet wird. Und ich bin mir sicher, dass Ihnen das allen auch sehr bewusst ist. Und dann bei so einer Kampagne muss man natürlich dafür sorgen, dass eine Institutionalisierung vorgenommen werden soll von diesen Bürgerversammlungen. Und wir haben auch im Vereinigten Königreich eine Kampagne gestartet, um das House of Lords mit einer permanenten Bürgerversammlung zu ersetzen. Und so etwas wird ja dadurch erleichtert, dass es auch manchmal Gremien gibt, die von den Bürgerinnen und Bürgern eher nicht so geschätzt werden. Da kann man dann sehr viel leichter eine Unterstützung gewinnen. Aber es ist eben auch sehr wichtig, tatsächlich solche Mehrheiten zu schaffen. Macht hat aber eigentlich auch noch nie Macht abgegeben, ohne dass es eine große soziale Bewegung gegeben hat, eine Bürgerbewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Und dabei möchte ich es jetzt eigentlich an dieser Stelle auch bewenden lassen, denn da möchten ja sicherlich auch noch andere mit diskutieren. Dankeschön. Dann möchte ich jetzt Alex Lockwood das Wort erteilen. Ich glaube, er ist ein Autor und Aktivist, sehr, sehr aktiv bei Extinction Rebellion. Und er hat ein großes Herz für Animal Rising und ich bin gespannt, was er uns jetzt zu berichten hat. Ja, ich bin im Vereinigten Königreich auf einem Boot hier in London und ich möchte ganz kurz auch reagieren. Dankeschön. schön, zunächst einmal Calypso und Nicolo. Das war wirklich sehr spannend, auch die Details zu hören über dieses Projekt. Der Ehrgeiz ist gut, die Kühnheit ist auch gut. Und wenn man keine Risiken eingeht, dann kann man natürlich auch nicht tatsächlich auf einen Sieg hoffen. Und natürlich muss man das mit Integration angehen. Wir arbeiten mit Musikern und auch Künstlern zusammen, um tatsächlich auch in der Vorstellungskraft der Bürgerinnen und Bürger diese Idee der Bürgerversammlungen zu verankern. Insofern ist dieser Gedanke, Festivals zu organisieren, auch ein ganz toller. Und natürlich wird es spannend sein, die Lernprozesse auch zu verfolgen und dann herauszufinden, wie das Ganze auch mit entsprechendem Spaß und Vergnügen verbunden werden kann. Was ich noch an dieser Stelle sagen möchte, die Sprache, die ihr verwendet habt, die verstehe ich natürlich insofern, als man dann Menschen gegenüber auftritt, die in der Demokratie sich schon und in der Demokratiebewegung schon sehr zu Hause finden. Aber ich glaube, dass wir uns sehr bewusst machen müssen, welchen Sprachgebrauch wir pflegen, denn wir wollen ja integrieren und das soll auch spürbar werden, und zwar auch in der Sprache, die wir sprechen mit den Menschen, also nicht so technokratisch, nicht so detailliert, nicht in der Lingo, die wir da normalerweise gemeinhin untereinander pflegen würden. Ich finde das wirklich wunderbar, auch diese ganze Tour. Und wenn dann alle diese super tollen Städte besucht werden und nicht die armen Gemeinden oder die schwierigen Bezirke, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass ihr genau dahin geht. Obwohl ich natürlich verstehen kann, dass es in dem Projekt darum geht, überzeugend, überreden, vor allem auch die politischen Institutionen, diese neue Idee überhaupt anzunehmen. Damit kann man es viel besser verankern und integrieren. Aber der soziale Kampf ist immer schon sehr wichtig gewesen. Und insofern muss man darüber nachdenken, wie können Kampagnen effektiv umgesetzt werden. Die mobilisieren Graswurzelorganisationen, die strategischen Ansätze, Medienarbeit, die Lobbyisten und natürlich der kulturelle Sektor, der auch dazu beitragen kann. Ich glaube, dieser gesellschaftliche Kampf ist sehr, sehr wichtig und da soll man auch nicht vor zurückschrecken. Da kann man sehr viel organisieren. Man muss manchmal auch mit diesen lautesten Stimmen zusammenarbeiten, die in der Öffentlichkeit tatsächlich die Richtung verändern können. Ich liebe das, dass das so ganz radikal integrativ angelegt werden soll mit Geflüchteten, mit allen möglichen Gruppierungen. Für viele Gemeinschaften würde das mit den 100 Menschen wahrscheinlich nicht so richtig gut funktionieren, mit den Schwarzen, mit den anderen, die würden sich dann vielleicht immer noch nicht trauen, ganz offen und ehrlich auch zu sprechen. Ich finde diese Festival-Idee auch ganz toll. Und dann ist es doch auch eigentlich so, wenn man da auch ein kulturelles Event ausmachen kann, wo alle Menschen zusammenkommen, da sind sie dann wirklich auch zu Hause und greifen sowas wahrscheinlich ganz gut auf. Dankeschön. Dankeschön, Alex. Jetzt haben wir noch einen Abschnitt, in dem wir die Bürgerinnen und Bürger hören wollen. Die nächsten paar Minuten, ein oder zwei BürgerInnen-Fragen möchte ich gleich aufgreifen von den schriftlichen Fragen. Und dann würde ich 5 Minuten oder 3 Minuten an Calypso und Nicolo geben. Ich glaube, da gibt es auch ganz paar praktische Dinge noch, die zu beraten sind. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir nicht allzu viele Fragen hier unbeantwortet lassen würden. Die erste Frage kommt von Lara Herrlich. Der deutsche Bürgerrat zur Ernährung hat die Ernährung in Kindergärten auf die Fahnen geschrieben und verlangt. Aber in der Politik ist es nicht angekommen und darüber wird auch im Haushalt nicht beschlossen. Und dieser Haushalt wird jetzt im Parlament oder im Bundestag beschlossen. Und da, was macht man dann, wenn man so etwas erlebt?
Tja, citizens, politicians to listen.
Bürgerinnen und Bürger können natürlich die Politikerinnen und Politiker nicht zwingen, zuzuhören, es sei denn, es gäbe einen Kampf. Und die Demokratie-Odyssee ist eine Kampagne, es ist eine Reise. Aber nichts wird vorab garantiert. Alexian, müssen wir das natürlich auch sagen. Und Brett und Alex, aber natürlich arbeiten wir mit diesen Organisationen zusammen, auch der Gouverneur von Attica, der Bürgermeister von Athen und auch Vertreter aus Europa und des Europäischen Parlaments. Es ist wirklich ein Prozess und wir hoffen natürlich, dass wir die politische Klasse so weit erreichen können, dass wir auch eine Wirkung zeitigen werden. Aber wir sind kein anerkannter Mitwirkender in dem politischen Geschehen soweit. Und insofern kann man nur versuchen, als Öffentlichkeit sich eine Stimme zu verschaffen. Und da sollte dann nicht jeder so in seiner Ecke die Dinge diskutieren. Darum geht es ja letztlich, dass man das zusammenführt. Und junge Menschen machen natürlich einen großen Teil der entstehenden Versammlung aus. Nicolo und ich haben nicht allzu viele Details darüber auch hier referiert. Wir arbeiten mit Jugendlichen in Athen zusammen. Wir wollen einen Jugendrat in Athen aufbauen. Und die jungen Menschen, die dann in 2 Wochen an der Versammlung teilnehmen, die sollen diesen Jugendrat quasi dann aufziehen. So wird die Saat ausgebracht, sozusagen. Aus unserer Versammlung heraus soll das dann erstehen. Also man versucht, sich den Zielen anzunähern. Und deswegen ist es auch so toll, wenn Alex das begrüßt, was wir machen wollen. Ich habe auch lange im Vereinigten Königreich gelebt und Extinction Rebellion, ja, da waren wir irgendwie immer auf der gleichen Wellenlänge. Die Festivals und die kulturelle Schiene und dass man Spaß hat. Und McCain hat das auch immer wirklich mitgetragen. Und deswegen denken wir natürlich auch, wenn wir von einer Stadt in die andere ziehen, dann müssen wir auch tatsächlich Freude verbreiten und Spaß und eine Art Feiergeist. Und da muss man natürlich auch mit lokalen Akteuren sich zusammentun, mit Menschen, die künstlerisch in der Bürgerbewegung unterwegs sind, aber ohne Rollenspiele, ohne Musik, ohne Bewegung läuft da gar nichts. Das ist ja ganz klar. Und gleichzeitig muss man eben auch sehr intensiv miteinander ins Gespräch kommen in Europa. Also man könnte noch ganz viel hinzufügen und viele weitere Fragen natürlich stellen, aber das soll es erstmal sein. Nicolo, möchtest du etwas hinzufügen? Ja, ein paar wenige Sätze. Natürlich ist das so ein bisschen wie ein Aufstand von unten. der hier entstehen soll in der Versammlung. Und das ist auch ganz entscheidend, denn das ist natürlich auch strategisch wichtig für die Auswirkung, die man erzielen will. Wenn wir große Veränderungen anstreben wollen, dann muss man das natürlich auch schrittweise aufbauen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass auf lokaler Ebene etwas geschieht, dass man mit den Bürgermeistern ins Gespräch kommt, mit den Gemeinden, genau das, was in Calypso auch gesagt hat, dass da solche Allianzen geschaffen werden in der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft, den Gewerkschaften, anderen Akteuren, sodass es eine Art Bewegung wird, die da entsteht, die dann mehr Wirkung erzielt. Das ist ein Teil der Antwort, wenn wir in den einzelnen Städten sind. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir nicht alle Orte erreichen werden, die wir gerne erreichen möchten. Und wir müssen uns halt strategische Ziele setzen. Aber wir wollen natürlich auch Menschen aus den verschiedenen Gebieten zusammenführen, auf jeden Fall, so wie man das in anderen Projekten auch tun möchte. Und natürlich möchte man dann auch die Brücke bauen zu den kleineren Gemeinden, den Dörfern im ländlichen Raum. Aber das große Problem mit den Bürgerversammlungen ist ja eigentlich auch, dass sie stattfinden, arbeiten und ihre Empfehlungen abgeben und dann verschwinden sie. Und dann gibt es kein Follow-up mehr, überhaupt gar keine Nachverfolgung dessen, was mit diesen Ergebnissen tatsächlich passiert. Aber man muss sie eben auch weiter zur Verantwortung ziehen, diese Politikerinnen und Politiker, denen man diese Ergebnisse in die Hand gedrückt hat. Ja, dem möchte ich noch gerne etwas hinzufügen. Ich habe die Fragen im Chat nämlich gelesen und da fragt jemand nach den Meilensteinen und dem Zeitplan. Also es gibt wahnsinnig viel Information auf unserer Webseite und auch auf der digitalen Plattform und da wird man sehen, was so die Schlüssel Meilensteine sind und wie der Zeitplan aussieht. Ja, die erste Versammlung findet in Athen statt. In der nächsten Phase geht es dann natürlich weiter. Und natürlich schließen sich auf jeden Fall der Odyssee an. Ich habe ja auch Links hier reingestellt. Da gibt es ganz verschiedene Wege, wie man sich anschließen kann, wie man mitmachen kann. Das ist zur Frage des Zeitplans. Und dann hat noch jemand gefragt, wie es denn aussieht mit den Ländern, die nicht zur EU gehören, ob die auch einbezogen werden. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Einige schließen wir jetzt schon ein, aber wir möchten natürlich auch, dass es weiter wächst. Und sehr viele Aktivisten aus der Zivilbevölkerung kommen in Athen dazu. Das ist für uns ganz wichtig, denn wir sind nicht der Meinung, dass diese Versammlungen völlig unpolitisch sein sollten. Und dann Alex noch ein Wort zu den Städten. Natürlich wäre es toll, wenn man da auch mal oben auf einem Berg tagen könnte. Aber wir gehen nach Wien, weil wir da auch eine Stadt haben, die die Demokratie-Hauptstadt sein wird in diesem Jahr. Letztes Jahr war das Barcelona. Und insofern überlegen wir natürlich schon, nach welchen Kriterien entscheiden wir den nächsten Ort.
Ja, Eve hat sich gemeldet. Jeder kann sich melden. Wenn sie was sagen möchte, mit ihrer sagen möchte, zu den Fragen gerne. Eve aber jetzt nochmal.
Da hätte ich auch gerne nicht nur die Antwort, sondern auch eine Frage. Ich glaube, da bist du der Richtige.
Berit Müller fragt nämlich, was ist denn, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden überhaupt nicht vertreten von denjenigen, die ja dafür gewählt worden sind?
Da haben wir praktisch zwei große Teile und da fehlt ein großes Puzzleteil in der Mitte. Das sagt, wir sind aber gar nicht repräsentiert. Das ist
schon interessante Frage.
Ja, ich wollte nur kurz an der Stelle chip in on the question about the Bogart Ernährung, the one on food.
I think
at this moment citizen assemblies are accountability mechanisms,
we build in and we ask politicians, I mean, we don't step into the game if there is no accountability where they will reply to every recommendation in writing and etc. What does miss and other speakers have talked about this in this movement is sometimes missing the link with other actors, both civil society groups working on this and catching these recommendations and then using them as a force to put pressure on the political system. A citizen assembly in itself, and I'm going to, sorry Nico, not to, but actually for me it's not on the onus on the citizens to then defend and fight for the recommendations. I mean, it's good that they are there, but those 100 people at some point also have a right to go home or to have done their task. It is also for, and if you look at the Irish case, Art will also contend that there was a lot of women's movement and there was a lot going on in Ireland, so actually the citizen assembly kind of clicked into something that was happening in society, and that gives it a lot more force, because those women's movements and these other movements could point at what came out of the citizen assembly. And a second element that is very hard in this field, and we've also contributed some guidance for NOCAD and all the TNAP and climate assemblies on this, on impact of assemblies is media. It would be great if in
the German Tagesschau, the journal,
somebody confronted a politician going like, hey, you had this assembly, and they prioritized the recommendations, actually.
This one came out on top, if I'm not wrong, right? Any German in the room can correct me. I think the citizen assembly in Germany even prioritized, this is the most important recommendation.
Empfehlung auf der ganzen Liste. Sie wissen das, sie haben es aber ignoriert. Ne? Wenn man praktisch in der Tagesschau, in der Nachrichtensendung, die alle schauen, darauf zu sprechen käme, und dem Ganzen auch einen Raum gibt, und auch in den Medien das Ganze wiedergespiegelt ist. Sonst reicht ja nicht nur der Goodwill der Politiker. Es gibt auch Parlamente, die wirklich den Input wollen von den Bürgern und Bürgern, und dann ist man davon abhängig, dass die Politik da auch willens und bereit ist, sie umzusetzen, diese Empfehlungen. Und das heißt, da kann man drumherum ein bisschen mehr Druck schaffen, ne, damit die Empfehlungen wirklich auch was bringen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen langwierig formuliert, aber drei Schleifen, okay, aber ja, wenn man jetzt sagt, sich nicht repräsentiert fühlen, jeder Mensch hat das Recht zu sagen, fühle mich aber nicht repräsentiert.
Sitting in a room. What I can tell you is I've been working as an academic for a very long time on participation. I always challenge people like, yeah, but did you get this person who is from that,
citizen assemblies are not perfect. I think even Brett would acknowledge that. There's always and there's always exclusions and always work to do. But there's very few cases of participation
that are more diverse and richer in their diversity.
Mehr zu bieten haben. Das ist einfach Reichhalt. Mit verschiedenen Schichten repräsentiert sind. Der Bundestag etwa 40%, denke ich, die werden Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälte sein, Politikwissenschaftler.
I mean, if you look at
das
most parliaments, even most of them don't have gender parity, so
nobody needs to reflect
on a citizen assembly and go like, yes,
behauptet auch keiner, dass eine Bürgerversammlung perfekt sein muss. Man muss immer sagen, gut, man hat das Recht, zu sagen, ich fühle mich nicht repräsentiert, das sei den Menschen zugestanden, bei jedem zugestanden, aber gut, es geht auch um Kompromiss, es geht darum, dass wir uns zumindest mal die Arbeit machen, die Ärmel hochkrempeln und diesen Raum schaffen, in dem die Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und Ressourcen genutzt werden.
Also die Odyssee
tut natürlich ihr Möglichstes, um dahin zu gelangen, aber man muss wirklich sich anstrengen und auch die Ressourcen an der Hand haben. Danke. Alex Art, vielleicht eine Minute noch, anderthalb, denn dann geht es ja noch weiter. Wir haben noch zwei Politiker, die jetzt bisher im Hintergrund geblieben sind, haben sie zu erwähnen, ne? Direkt und indirekt, die wollen wir ja auch noch hören.
and turn it around and
schauen, was die zu sagen haben.
So Art.
Ja, vielen Dank, Max. Ich fasse mich da wirklich auch ganz kurz. Natürlich hat man dieses Recht zu sagen, für mich repräsentiert gut. Also wir hatten wirklich eine aktive Gruppe aus der Zivilgesellschaft, Menschen, die wirklich da echt hinterher waren, die Empfehlungen durchzusetzen. Wir nehmen sie sehr gern bei der Hand. Aber ein Vorteil an einem System von oben nach unten, top-down, ist einfach, wenn eine Regierung eine Versammlung einrichtet, dann will man wirklich die Antwort wissen. Ne? Dann will das Parlament wirklich wissen, was beschäftigt die denn bei einer Struktur von unten nach oben, bottom-up. Dann mag man dem Parlament vielleicht Lösungen aufzeigen oder Empfehlungen, ob die Regierung vielleicht daran interessiert oder auch nicht, oder sagt, wir haben doch schon eine Lösung, warum wendet ihr euch überhaupt an? Das muss man sich einfach noch vor Augen halten, wenn man über Engagement spricht, sich einbringen will auf politischer Ebene. Es ist so in Irland, wir setzen keine Versammlung ein, wenn wir nicht wirklich sicher sind, dass die Regierung sich hinterher auch wirklich mit den Empfehlungen ernsthaft befasst. Und da muss es auch ganz klar eine Reaktion geben. Und welche Empfehlungen werden akzeptiert, welche werden umgesetzt oder nicht. Und das Parlament muss sich dazu äußern in Irland. Die müssen sagen, warum sie sich zum Beispiel mit anderen nicht befassen. Und wir müssen das gut belegen und das ist transparent. Vielen Dank. Wunderbarer Übergang. Jetzt haben wir zwei Parlamentsmitglieder des Europäischen Parlaments, Daniel Freund und Helmut Scholz. Schön, dass beide hier sind. Daniel würde anfangen und dann Helmut. Er war bei Transparency International, Daniel Freund, bevor er Parlamentsmitglied wurde. Das hatten wir auch schon mal erwähnt im Zusammenhang mit der Transparenz und der Frage der Machtverhältnisse. Jetzt ist er im Europäischen Parlament für die deutschen Grünen. Das sind Greens EFA. Und diese Fraktion war auch sehr aktiv in Sachen Konferenz über Zukunft Europas, Vertretung der Grünen im Europäischen Parlament. Auf der Konferenz und wir sind froh, dass du hier bist, Daniel, und dass du dich für die Demokratik Odyssee interessierst. Jetzt sind wir gespannt. Vielen Dank, Max. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dabei zu sein. Helmut, ich freue mich, dich zu sehen, auch andere bekannte Gesichter. Ja, ich bin jetzt hier schon eine Weile dabei, habe die Gespräche mitverfolgt und angesichts des Zustands der Demokratie in unseren Ländern und auch auf EU-weit, da ist wirklich so, dass man da noch besser was bewirken könnte mittels Bürgerversammlung. Da sollten wir uns nochmal damit befassen. Das ist wirklich notwendig, damit die Demokratie lebendig bleibt, aber dass sie auch angepasst wird an die neuen Herausforderungen, die wir sie so haben. Persönlich bin ich ganz begeistert von solchen Versammlungen. Helmut und ich waren im Vorstand mit dabei bei der Konferenz über die Zukunft Europas. Wir beide gehörten wirklich zu denjenigen, die sicher stellen wollten, dass da auch was draus wird. Na, anfangs wurde diese Idee so rumgereicht, keiner konnte sich was darunter vorstellen, wie soll diese Konferenz denn aussehen. Aber wir gehören wirklich zu denjenigen, die sichergestellt haben, darauf gepocht haben, dass eine solche Versammlung, eine solche Konferenz stattfindet. Und das gehörte auch zur größten Reihe an Versammlungen transnationaler Ebene, die bislang stattgefunden haben. Da haben wir schon einige Erfolge zeitigen können. Stephanie sprach das ja schon an, meine ich. Sie hat das angerissen, wie das Ganze funktioniert hat. Also die Frage jetzt, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die Konferenz eigentlich war oder letztlich sein wird, diese Frage ist nicht so recht beantwortet, könnte man sagen. Denn nach Schluss der Konferenz, nach den Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger, nachdem diese der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, und da hat auch Emmanuel Macron mitgemacht, Ursula von der Leyen. Na gut, wir sind ja im Parlament und ich gehörten zu den beiden Mitberichterstattern, die dann über ein Jahr hinweg versucht haben, diese Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch so anzupacken, dass das dann entsprechende Verträge führt. Dem Ausschuss für Verfassungsangelegenheiten haben wir da wirklich eine gute Arbeit vorgelegt, sehr sorgfältig gearbeitet. Es war eine gute Umsetzung dessen, was in der Konferenz passiert hat. Das, was im Parlament dann angenommen wurde, war dann noch ein Stück weg. Es ist leider so, dass bei einigen der Schlüsselaspekte, auf die wir Berichterstatter uns geeinigt hatten und auch die Kollegen im Ausschuss überzeugt hatten, da haben wir wieder was verloren im Plenum des Parlaments. Also das, was dann vom gesamten Haus im Parlament angenommen wurde, das war schon weniger ehrgeizig. Also lag schon unter dem, was die Bürger gefordert haben. Gut, ich habe auch das unterstützen diese Initiative, das ist ja alles wunderbar, aber es muss auch was passieren. Im Rat ist es so, seit wir im November letzten Jahres den Bericht angenommen haben, im Rat, da wollte man das noch nicht mal diskutieren. Und ohne, dass mindestens die Hälfte der Regierung sich einig sind, dass wir da einen Schritt weitergehen, ja, da passiert nichts. Und das ist einfach eines der größten Risiken. Und Sie sagten es ja, bei der irischen Versammlung ist einfach das große Glück, dass von Anfang an es klar war, wie das Ergebnis aussehen würde. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger kommen zusammen mit der Versammlung und die wussten von Anfang an, dass alle irischen Bürgerinnen und Bürger dann letztlich mitentscheiden können, wie das Ganze ausgeht. Ach, diese Art von Engagement oder Verpflichtung hatten wir nicht bei der Konferenz über die Zukunft Europas und Calypso, Nicolo und auch alle anderen, die in der Odyssee mit dabei sind. Ich glaube, sie haben da noch weniger Zusicherung, dass wirklich jemand irgendwas mit dem Ergebnis auch anfängt. Und das ist natürlich eine Art Gefahr, würde ich schon sagen. Die Konferenz, was wir da bewerkstelligt haben und auch erlebt haben, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich aktiv diskutiert haben, das so seine Kreise zog, das war schon wertvoll. Es hat was bewirkt. Für mich als Politiker, damit Teil zu sein, das miterlebt zu haben und Teil dieses Prozesses zu sein, das hat schon auch beeinflusst, wie ich zu diesen Fragen stehe. Das taucht da immer wieder bei den Debatten auf und in den Kampagnen. Und dennoch besteht ein großes Risiko, wenn da nichts draus wird, dass man dann doch für die Bürgerinnen und Bürger sagen kann, das war wirklich frustrierend. Jetzt bin ich da mehreren Wochenenden da nach Brüssel oder sonst wo gereist. Ich habe an den Empfehlungen gefeilt und dann bleibt das einfach in der Schublade. Die deutschen Bürgerinitiativen wurden auch erwähnt. Das ist einfach ein Thema, ein roter Faden, der sich so durchzieht in den verschiedenen Versammlungen der europäischen Länder. Diese Versammlungen sollten jetzt nicht zur Ausrede für Politikerinnen und Politiker werden, dass man dann sagt, naja gut, ihr Bürgerinnen und Bürger könnt das ja in der Versammlung quatschen und wir nicken dann, aber machen dann nicht mit nichts mit den Ergebnissen. Dann führt die Struktur, die Gestaltung solcher Versammlungen eher für mehr Frust als alles andere. Und auch bei den Versammlungen der Zukunftskonferenz Europas, da ging es auch wirklich darum, dass die Demokratie partizipativer wird.
Also,
Bürgerversammlungen können wir jetzt nicht isoliert betrachten. Wir sollten sie wirklich mit anderen Werkzeugen der direkten Demokratie verknüpfen, Referenden etwa, oder das zu verknüpfen mit parlamentarischen Funktionen oder anderen demokratischen Tools, damit es auch wirklich Ergebnisse gibt. Das wäre so meine Sicht der Dinge. Und ich werde natürlich mit großem Interesse das verfolgen, was ihr auf die Beine stellt, was ihr bewerkstelligt. Und da wünsche ich viel Durchhaltevermögen und viel Mut. Dann kann ich sagen von meiner Seite, wir werden was damit machen.
Thank you very much. And now you
ja, jetzt hast du Helmut ja fast schon vorgestellt, sehr schön. Helmut Scholz ist jetzt kein Europaabgeordneter mehr. Er ist praktisch zum normalsterblichen Bürger geworden wieder. 15 Jahre lang war er für die Linke im Parlament vertreten. Oft dabei, hat sich zur demokratischen Odyssee geäußert, auch in der Konferenz Europas mitgewirkt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, freuen uns, dass Helmut als ganz gewöhnlicher, normalsteiglicher Bürger dabei ist.
Thank you. So, and so
ja, vielen Dank. Wir sind ja alle normalsterbliche Bürger. Auch Politiker sind das doch und Politikerinnen. Die sind auch nur Menschen. Und ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde. Das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, tolle Debatte. Die demokratische Odyssee ist wirklich ganz eine Mammutaufgabe, ganz herausfordernd. Und der Reichtum und auch die anregende Idee, die dahinter steht, dass man hier wirklich einen Rahmen schaffen will der Partizipation, dass Menschen, dass die Bürgerinnen und Bürger da tatsächlich mit die Politik gestalten
können.
Daniel hat unsere Erfahrung als Parlamentarier schon gut zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Auch mit Blick auf das Ergebnis der Konferenz für Zukunft Europas ist natürlich begrenzt, keine sehr umfangreichen Ergebnisse. Ich hoffe natürlich, dass das Europäische Parlament die Aufgabe nicht gleich vergisst, dass die Entschließung, die vom Parlament her verabschiedet wurde, noch auf eine Antwort, eine Reaktion des Rats wartet. Und nichts ist gefährlicher für Demokratie und das Verständnis der Bürger, wenn diese Ideen von der Politik einfach ignoriert werden. Das trifft auf die EU-Ebene zu, das trifft genauso zu auf die internationale Ebene. Und in allen Mitgliedstaaten haben wir die schwierige Situation jetzt, wenn die Demokratie angegriffen wird, dann werden die Dinge komplexer, sagt der Multiple Crisis Europe. Also eine Krise ist mehrere und damit werden sehr viele Fragen aufgeworfen, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger befassen. Und, vielleicht haben sie eher ein Ohr für einfache, schnelle Antworten. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, der Meinungsaustausch, Diskussionen, wie gestalten wir die Realität? Das geht vielleicht unter. Und einer der Teilnehmenden erwähnte das ja auch, hat uns daran erinnert, dass das Buch von Hybris und Nemesis, das ja genau ausführt, die Rolle. Das ist wirklich ein sehr interessantes Buch, macht Mut, da kann ich da wirklich nur alle auffordern oder einladen, das zu lesen. Ja, ich kann dem nur zustimmen, was während des Gesprächs gesagt wurde. Die Rechenschaftspflicht, das muss von Anfang an ganz klar gestaltet sein. Ne? Wenn wir eine solche Versammlung einrichten, dann muss das klar sein, was daraus wird, auch gerade bei einer ständigen Bürgerversammlung auf europäischer Ebene oder EU-Ebene. Das ist die Frage, wie ist die Beziehung zu den anderen Strukturen in unserer repräsentativen demokratischen Institutionen, aber auch im Zusammenhang mit Parteien, Gewerkschaften,
Bürgerbewegungen
und auch die Initiatoren für die Bürgerinitiativen. Die sind ja hier auch mit vertreten und hören sich die Gespräche an. Ich würde also sagen, vom ersten Augenblick an sollten wir uns überlegen, wie wir die Rolle definieren, die Rolle und auch die Rechenschaftspflicht für solche Bürgerversammlungen. Damit hätten die Bürgerinnen und Bürger wirklich auch den Mut oder den Anreiz, selbst Verantwortung zu übernehmen und sich einzubringen, teilzunehmen und damit auch Antworten gefordert werden. Und Calypso sprach ja von einer Plattform, der Odyssee. Wir sollten tatsächlich die neuen Technologien nutzen. Es gibt ja zum Beispiel heute Verdolmetschung. Warum sollte diese digitale Plattform eben nicht schaffen, genauso wie bei der Gruppe bei der Konferenz,
of citizens direct discussion,
und damit praktisch die Gespräche mit direkten Diskussionen verknüpfen und den ein oder anderen Punkt nochmal aufgreifen, die in einer Versammlung aufgeworfen wurden, damit das Ganze ein dauerhafterer Diskussionsprozess wird der Bürgerinnen und Bürger in allen 27 Mitgliedstaaten und hoffentlich auch in den Ländern, die EU-Mitglied werden wollen. Ist das von Anfang an so ist, dass man sich überlegt, wie reicht man den Bürgern und Bürgern auch in anderen Regionen, in anderen Ländern die Hand, die den Blick auf Europa richten und sich überlegen, wie Europa sich künftig entwickelt. Auch andere Regionen weltweit nicht aus dem Blick verlieren, gerade wenn es um Umweltfragen gibt, auch bei Wirtschaftsfragen oder eine Neugestaltung unserer Volkswirtschaft. Denn auch hier sei gesagt, dass die Demokratie natürlich ganz eng verknüpft ist mit der wirtschaftlichen Realität. Und deshalb sollte uns klar sein, dass die Realität da entsprechend geändert werden muss, um eine demokratische Zukunft zu schaffen und dass überhaupt alle eine Zukunft haben, auch die Normalsterblichen.
Thank you so much, Helmut. Also a lot to think, also a lot to think and to talk about. I really like that.
So viele verschiedene Aspekte, die angesprochen worden sind und auch die Bürgerinnen und Bürger kommentieren das ja, was hier gesagt worden ist. Und natürlich haben wir immer noch eine ganze Palette von Fragen. Wir werden gar nicht alle aufgreifen können, aber wir werden uns sie natürlich ganz genau anschauen. Und vielleicht können die Bürgerinnen und Bürger ja bei der Versammlung in Athen sich das auch nochmal genauer anschauen. Und dann kann man herausfinden, wie die anderen darüber denken. Das ist doch auch schön, wenn man das so anderen zuspielen kann. Ich möchte den anderen auch die Möglichkeit geben, noch zu antworten. Calypso wollte nochmal antworten. Und da gibt es ja auch noch eine Frage von den Bürgerinnen und Bürgern. Ich möchte jetzt einfach eine Frage herausgreifen. Das ist so eine Art Shortliste. Tim fragt, gibt es die Möglichkeit, dass Bürgerräte auch ein integraler Bestandteil der politischen Entscheidungsfindung in naher Zukunft werden? Also so in 5 bis 10 Jahren, sagt er. Calypso. Tja, also zunächst einmal wurde gesagt, wir haben ja diese ganzen verschiedenen Fragen hier zusammengetragen und ich habe natürlich auch aufmerksam zugehört, aber ich bin auch sehr inspiriert von diesen Fragen. Auch Nicolo hat ja Fragen bekommen und die werden ja auch während des Ablaufs hier beantwortet. Es gibt auch ganz konkrete Fragen. Eine Frage, Max, zum Livestream. Wir werden auf jeden Fall auch diese Assembly im Livestream wiedergeben. Auch auf die Art und Weise kann man uns folgen. Andrea Gerber hat auch den Link schon hochgeladen zur ganz neuen Plattform und Helmut hat das auch unterstrichen, wie wichtig es ist, auch über die digitalen Medien miteinander zusammen zu arbeiten. Aber das ist auch ziemlich schwierig. Das ist alles so eine Approximation, die wir da anstreben. Und wir bemühen uns nach Kräften. Alle Ideen und alle Gedanken sind nämlich wirklich wichtig. Und deswegen sollten alle, die jetzt inspiriert sind und das auch mit großem Eifer verfolgen wollen, die sollten sich tatsächlich einbringen. Und Yves und andere haben ja auch schon viele Fragen beantwortet zu der Frage der Wirkung. Es ist ganz klar gesagt worden, eine Demokratie ist so vieles auf einmal. Es wäre jetzt wirklich ganz merkwürdig, wenn wir sagen würden, eine Bürgerversammlung werden wir jetzt eine gewaltige Veränderung erzeugen. Es gibt ja sehr, sehr wichtige Bürgerinitiativen und Volksbefragungen gegeben wird, Extinction Rebellion zum Beispiel, die Frauenbewegung. Da gibt es so wahnsinnig viele Bewegungen, die auch sehr viel erreicht haben. Und ich glaube schon, dass der Schlüssel letztlich eine demokratische Einstellung ist. Und das ist nicht etwas, was alleine eine Bürgerversammlung schaffen kann, sondern hier geht es um ein ganzes Ökosystem. Und wir gehören auch zu diesem Ökosystem dazu. Und Daniel hat natürlich recht, dass das irgendwie so ein Feigenblättchen ist, wenn die Politikerinnen und Politiker so tun, als hörten sie tun. Aber wenn die Gesellschaft als solche diesen Prozess in Besitz nimmt, dann haben wir mehr Chancen, Wirkung zu zeitigen. Aber wir wollen ja auch tatsächlich darüber nachdenken, wie zum Beispiel der lokale Wohnungsbau zukünftig gestaltet werden soll und all solche Dinge. Julia Wood hatte da auch noch eine Frage gestellt oder eine Bemerkung abgegeben, dass man auch über Europa hinaus schauen sollte, um sich inspirieren zu lassen. Das ist dann natürlich die demokratische Odyssee 2.0, aber wir sind auch schon im Gespräch mit ganz vielen Freundinnen und in anderen Teilen der Welt, in Brasilien haben sie ja vor zig Jahren schon solche Prozesse eingeleitet, aber gibt es auch andere Länder, die sehr vielversprechend sind und natürlich wollen wir mit Democracy R&D auch sprechen und vielen anderen Netzwerken. Wir wollen uns einfach darum bemühen, hier möglichst viel zusammenzuführen von Netzwerken. Und Clemens möchte ich auch danken, dass man vielleicht mal andere Bürgerversammlungen auch vor Ort treffen sollte. Das ist wirklich eine tolle Idee. Und diese Ideen greifen wir sehr gerne auf und entwickeln sie auch weiter auf dem Weg. Dankeschön, Calypso. Gibt es noch irgendwelche anderen Reaktionen von den Podiumsdiskutanten? Dann hebt doch einfach die Hand. Ich glaube, Alex hatte noch irgendwelche Kommentare. Aber Art hat tatsächlich jetzt auch die Hand gehoben. Und dann kümmern wir uns noch um ein paar Fragen. Art.
Just a quick couple of comments and maybe just a couple of comments and maybe just to add an upbeat note to
quite depressing things that have been said. Also, da sind ja auch so ein bisschen deprimierende Dinge gesagt worden, auch was das Vertrauen betrifft, was man in die Arbeit von solchen Bürgerversammlungen steckt. Also die irische Regierung hat das eigentlich aufgegriffen, vor allem nach der Finanzkrise in Irland. Das waren wirklich ganz finstere Zeiten in Irland. Da ging es uns richtig schlecht. Und da das politische System in dieser Atmosphäre das eben auch akzeptiert, weil ihnen klar geworden ist, die traditionelle Arbeitsweise funktioniert ganz einfach nicht mehr. Und das ist dann auch eine Chance, dem politischen System neue Wege aufzuzeigen. Man muss so eine Chance beim Schopf ergreifen. Dann vielleicht noch ein kurzer Punkt zu der Frage der Repräsentativität, dass darüber geklagt wird, dass ihre Meinungen nun gar nicht gehört werden. Aber man muss überhaupt nicht selbst im Raum sein, um dafür zu sorgen, dass die eigene Stimme gehört wird. Der irischen Bürgerversammlung zum Beispiel kann man auch ein Video schicken oder eine Eingabe machen, einen Vorschlag reichen. Man kann das dann direkt den Mitgliedern im Saal weitergeben. Das ist auch ganz wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass sie die Stimme erheben können, dass sie gehört werden, dass das also weit über die 100 Menschen im Saal hinausgeht, was da diskutiert wird. Dankeschön. Alex hatte auch schon die Hand gehoben und ich glaube, ich möchte ihm gerne die Gelegenheit geben. Ja, ich wollte jetzt nicht so auf diese ganz großen Fragen noch antworten, aber ich denke,
the negative side of things, but
the negative
Entscheidungen zu fällen. Und ich glaube, das ist dann ein Instrument, was man eigentlich bräuchte. Aber Art hat es eigentlich auch ganz klar gesagt, die sozialen Medien, die so viel Desinformation und Fehlinformation verbreiten, da muss man doch einfach mal sagen, dass die Bürgerversammlungen auch Antipolarisierungsinstrumente sind. Da kommen Menschen zusammen, die in respektvoller Weise gemeinsam Entscheidungen erarbeiten. Und da sollte man vielleicht erweiternd ansetzen, diese neue Saat ausbringen und dann dafür sorgen, dass es eine wahrhaftig deliberative Demokratie ist und nicht irgendetwas Gefaktes. Das sollte man so verbreiten. Dankeschön. Wir haben jetzt noch ein paar letzte Minuten und ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern noch mal die Stimme geben. Und wir kennen sie auch schon aus früheren Veranstaltungen von Power to the People. Ich möchte zunächst Valentina Balzani das Wort erteilen und dann auch Elke König. Valentina.
Okay.
Kann man mich hören? Ja,
yes, we can.
Gut. Hallo. Danke, dass ich das Wort erteilt bekomme. Und ich freue mich, dass hier so viele Bekannte zusammengekommen sind. Ich wollte das aufgreifen, was Alex gesagt hat, aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin in der Konferenz zur Zukunft Europas eine Bürgerbotschafterin gewesen und ich habe also das ganze Experiment auch mitgemacht und habe alle diese Phasen durchlaufen, vom Enthusiasmus bis zur Frustration über diese Bürgerbeteiligung. Und wir haben den ganzen Weg mitgemacht und dann natürlich auch beobachtet, was nach der Abgabe unserer Vorschläge passiert ist. Es war schon eine große Freude, es war ein Enthusiasmus zu Anfang zu spüren und dann eine tiefe Frustration dem, was danach passiert ist. Aber glücklicherweise haben wir jetzt eine Plattform, wo wir jetzt das verfolgen können, was weiter geschieht mit unseren Vorschlägen. Und da möchte ich mich Alex anschließen, und zwar zur Frage, wie wichtig die Unterstützung ist und wie wichtig auch ein entsprechendes Echo in den Medien ist. Es soll ja keine Bühne sein, wo man sich selber produziert, sondern es geht darum, Wissen zu teilen und sich untereinander auszutauschen, eine Bürgerversammlung zu bilden, die wirklich den Regierungen in der Politikgestaltung helfen kann.
Thank you, Valentina, for your comment. Very important. Elke König. Elke König. Do you have to say? Elke, you should be able to unmute yourself now. No. Doesn't work. I'll just leave this to you, and since we are 4 minutes to the end, I think we have to start closing it down. And I think we all have the feeling that we could have gone on a long time longer, and there will be more opportunities. But I hand over to Tiona to wrap things up and moderate the end.
Thank you, Max. So before we finish, I think Nicole also has a couple of concluding remarks.
We have interpretation in the English channel.
Yeah. Happy to speak.
Nicola, go.
Okay. Everyone can understand me. Thanks so much for all of the contributions. It's been said in different kinds of terms several times, but I want to repeat it at the end. Really, what we're doing here, and it's the overarching objective of the Democratic Odyssey.
Now we have German in the English channel.
Was wir hier tun, das trägt mit der demokratischen Odyssee, das trägt dazu bei, dass eine deliberative, freie Demokratie floriert, dass man wirklich sehen kann, wie sie aufblüht. Und das ist Teil des Ökosystems natürlich, aber was wir jetzt hier besprochen haben, das sind doch nicht die einzigen Bestandteile. Das muss verbunden werden. Und die europäische, transnationale Ebene, die ist wirklich ganz entscheidend dafür, dass dies institutionalisiert wird. Es gibt verschiedene Arten, an die Demokratie heranzugehen, und hat natürlich damit zu tun, dass man versucht, in der demokratischen Odyssee Schritt für Schritt heranzukommen. Und Diskussionen wie heute Abend, bei denen so viele Teilnehmer dabei sind, das hilft einfach auch. Und so können wir in verschiedenen Teilen des Ökosystems sehen, wie kommen wir weiter, was blüht auf, was nicht. Wir können nichts erzwingen, aber ich glaube, wir können da doch zuversichtlich sein, dass die Welt, in der wir sind, ja, dass wir politische Institutionen haben, die eher statisch sind, sich jedem Wandel verweigern und immer statischer werden, dass die nun rechenschaftspflichtig werden und unsere Modelle mit der radikalen Inklusion und der Partizipation, dass die immer anziehender werden, diese Modelle. Alex sagte das ja, das wird vielleicht sogar eine grundlegende Voraussetzung. Wir sind praktisch dabei, uns auf eine Odyssee zu begeben, bei der wir ganz zuversichtlich sind, dass es in die richtige Richtung geht, auch wenn wir noch gar nicht so sicher sind, in welche Richtung es geht. Vielen Dank, Nicole. Ich bedanke mich bei allen, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart, Rednerinnen, Redner, Podiumsteilnehmende, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die Moderatoren. Und so konnten wir auch Sprachbarrieren überwinden. Wunderbar. Es gibt natürlich vieles, was man an einem Donnerstag machen kann. Und schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, hier mitzumachen in der Diskussion um Demokratie. Und dann sehen wir uns wieder in einem künftigen Seminar, oder Webinar vielmehr, vielleicht eine Nachricht auch an die Teilnehmenden an der Democratic Odyssey, an der Versammlung. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen an diesem Prozess. Das ist wirklich jetzt die erste Erfahrung der Democratic Odyssey. Und dann sehen wir uns am 23. Oktober. Das betrifft jetzt die Teilnehmenden. Da gibt es ein Online-Onboarding. Und da geht es ganz konkret um das anstehende Meeting in Athen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen. Schönen Abend.
Bye.
Tschüss.
Bye.
Bye.
Bye. Have a nice
Bye.
Evening.
Bye.
Thank you. Bye. Thank you. Bye.
Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye.